Ja, hallo, herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Mein Thema für die nächste Stunde ist die Migration, und zwar Migration nach SharePoint. Im Prinzip ist es egal, von welcher Quelle, weil Migrationsprobleme, die ich beschreibe, können bei jeder Quelle auftreten. Ob das jetzt von einer alten SharePoint-Installation ist oder von einer ganz anderen Umgebung wie in Lotus Notes oder Live-Link oder Dateisystem, gilt eigentlich für die meisten Migrationsszenarien. Ja, schön, dass ihr heute alle hier seid in meinem Vortrag. Und damit starten wir auch direkt durch. Mein Name ist Michael Denzler. Der ein oder andere kennt mich vielleicht schon von diversen Veranstaltungen, ShareConf, ShareCamp und so weiter. Ich arbeite nicht bei BMW, das Foto soll München repräsentieren. Da komme ich nämlich her. Arbeiten tue ich bei der Firma CGI. Gibt es auch hier in Köln. Und ja, in meinem Blog kann man durchaus viele von den Dingen, von den Erfahrungen, die ich in Projekten sammle, auch gerade in Bezug auf Migration, gerne nachlesen. Genau, wer Kontakt mit mir aufnehmen will, per E-Mail, über Twitter oder mir auch einfach nur folgen, alles möglich. Okay, was möchte ich denn die Stunde ansprechen? Im Prinzip möchte ich kurz die Bedeutung einer Migration erläutern. Ich habe das ganz oft, wenn man mit einem Kunden zu tun hat, der sagt, ja, wir müssen migrieren, dass er eigentlich keine wirkliche Vorstellung davon hat, was das wirklich bedeutet. Und darauf möchte ich eingehen, weil das ist ganz wichtig, das überhaupt mal zu erfassen. Dann werde ich die Erfahrungen, die ich in Migrationsprojekten gesammelt habe, ich hoffe relativ deutlich und auch wiedererkennbar präsentieren. Da vielleicht die Frage, wer von Ihnen oder euch hat denn schon mal migriert nach SharePoint? Okay. Gut, wer hat's vor? Okay, das hatte ich erwartet, dass da doch mehr dabei sind, weil ja, geht ja um Migration heute, bei mir zumindest. Gut, dementsprechend gibt es auch so eine Vorgehensweise, die sich rauskristallisiert hat, die sinnvoll ist, um so eine Migration zu machen, weil man durch die richtige Vorgehensweise einfach sehr gut verhindern kann, in die ganzen Fettnäpfchen und Stolperfallen reinzutappen, die es da so gibt. Und wie sich's für eine ordentliche Präsentation gehört, gibt es da noch so ein schönes Zusammenfassungsslide. Die Präsentation selber, die wird es dann im Nachgang auch über die ShareDev dann entsprechend verteilt geben. Und für gewöhnlich lade ich die auch in SlideShare hoch. Da kann man sich die dann auch anschauen oder runterladen. Wer sie noch schneller braucht oder sicher gehen will, dass er sie auf jeden Fall bekommt, kann dann danach auch noch zu mir kommen. So, was bedeutet es denn eigentlich zu migrieren? Viele denken, Copy-Paste. Ich habe da ein Dokument und das schiebe ich hier rüber und das ist die Migration. Und genauso einfach wie Copy-Paste funktioniert, funktioniert das natürlich in SharePoint nicht. Und dazu kommt, man sieht eigentlich nur die Spitze des Eisbergs, weil wenn man über Migration nachdenkt, dann sieht man Dokumente, man sieht Metadaten. Und dann hört es auch schon ziemlich schnell auf mit dem, über was man sich Gedanken macht. Dass da noch Content- oder Inhaltstypen drin stecken, dass da Workflows irgendwo liegen oder lauern können, Vorlagen, aber auch viel abstraktere Dinge wie Richtlinien, Policies, Governance und solche Themen, das gehört da mit dazu. Da denken wir viel eher noch daran, ja gut, wir haben hier eine Solution, die müsste auch noch migriert werden. Das ist nur ein kleines Bausteinchen daran. Auch die Benutzer zu migrieren, und damit meine ich jetzt tatsächlich nicht einfach nur die User-Accounts zu migrieren, sondern die Benutzer müssen auch in die neue SharePoint-Umgebung migriert werden mit ihrem Denken, mit ihrem Handeln, mit ihrem Benutzen. Also dahinter versteckt sich dann sowas wie Trainings durchzuführen. Ich habe das tatsächlich schon erlebt, dass eine Migration gemacht wurde. Das ging irgendwie über 6 Monate im stillen Kämmerchen. Dann war das fertig, wurde scharf geschalten, die alte Umgebung war weg und die User haben geschrien. Die haben ihre Inhalte nicht mehr gefunden, die haben sich mit dem UI nicht mehr zurechtgefunden. Das ist natürlich ein Fiasko, weil letztendlich heißt es dann, ja, die Migration war nichts. Technisch war die vielleicht super, total gut, hat alles geklappt, alle Daten sind da, aber die User sind unzufrieden. Und das ist übrigens im gesamten Verlauf meiner Präsentation immer wieder ein Thema. Also da wäre ich schon fast ein bisschen penetrant, dass ich immer wieder darauf hinweise, sprecht mit den Benutzern. Das ist keine vollständige Liste, da schlummert noch viel mehr an Themen. Wichtig ist, sich bewusst zu sein, dass eine Migration eben mehr ist, als einfach nur ein Dokument und ein paar Metadaten zu haben. Eine wichtige Rolle spielt auch die Frage, warum wird eigentlich migriert? Oft wird migriert, weil die neue Plattform viel toller, besser ist. Vielleicht, weil nur noch die neue Plattform Herstellerunterstützung bekommt. Ich meine, setzt noch jemand SharePoint 2007 ein? Okay, ja, dann wird es langsam Zeit. Aber theoretisch müsste man es eigentlich, weil der Support für SharePoint 2007, der ist nicht mehr gegeben. Also ist auch ein Problem irgendwo. Und auf der anderen Seite kann es aber auch einfach sein, dass Funktionalität dazukommt, die entscheidend ist, weil man vielleicht sagt, Mensch, super, das war damals beim Wechsel von SharePoint 2007 auf 2010 ein ganz großes Thema. Managed Metadata. Endlich hatte man eine Möglichkeit, Struktur in seine Informationshierarchie zu bekommen. Man konnte Verben verwenden, die endlich mal überall gleich sind und nicht unterschiedlich. Das war für viele ein Kriterium, warum dann besonders auf die neue Version gezielt worden ist. Kann aber auch durchaus sein, habe ich auch schon erlebt, die alte Umgebung ist einfach physikalisch von der Hardware her nicht mehr tragfähig. Vielleicht hat das mal, und das ist so ein Thema, das höre ich immer wieder, wie SharePoint ins Unternehmen gekommen ist, wissen manche Unternehmen gar nicht so genau. Irgendein Praktikant oder Azubi hat das mal installiert, weil er halt gesehen hat, Mensch, da gibt es SharePoint. Und dann war das eigentlich ganz gut. Und dann kamen dann die Kollegen dazu, die fanden das auch gut. Und dann hat sich das über die kleine Abteilung hinaus verbreitet. Und dann haben es immer mehr Leute benutzt. Plötzlich war das eine businesskritische Anwendung und keiner wusste, warum. Viel schlimmer ist eigentlich, keiner hat zu Beginn der Installation, der Konfiguration SharePoint so designt, wie man es machen würde, wenn man weiß, dass es hinterher sehr wichtig ist. Und das ist mit ein Grund, warum man oft migriert, weil man sagt, lassen wir die Leichen im Keller, Beton drüber, und machen hier eine schöne neue SharePoint-Farm nach Best Practices und migrieren dann eben die Inhalte rüber. Das ist auch ein sehr, sehr häufiger Grund. Vom Migrationsansatz her, das klingt irgendwie so trivial, aber ich habe das so oft, dass dann gesagt wird, ja, Migration, das kann ja nicht so schlimm sein. Also die unter Ihnen, die schon Migration gemacht haben, wissen, eine Migration, also schlimm ist jetzt vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber es ist viel Arbeit. Man kann nicht einfach mal so nebenher eine Migration machen. Das ist auch noch so ein Thema. Da wird dann gesagt, ja, du bist der Techie, du bist der IT-Admin, mach du mal die Migration, ist ja deine Welt. Das kann aber nicht einer alleine machen. Das muss ein Team von Leuten machen. Und zwar Leute aus verschiedenen Bereichen. Und ja, das so als Vorgeschmack auf meine Erfahrungen. Und die Erfahrungen basieren eben nicht nur auf SharePoint als Migrationsquelle, sondern auch andere. Ich habe jetzt hier einfach mal so, was ich an Migrationsquellen in der Vergangenheit hatte, von der Häufigkeit her aufsummiert. Und SharePoint ist Lustigerweise, vor ungefähr 2 Jahren war SharePoint ungefähr hier im Vergleich zu den anderen Balken. Da war eigentlich LiveLink die sehr viel häufiger migrierte Plattform. Das hat sich jetzt geändert. Das kann daran liegen, dass jetzt alle von LiveLink nach SharePoint gegangen sind und dann eben von der damaligen SharePoint-Version auf die nächste, was dann dazu führt, dass mehr SharePoint-Migrationen stattfinden. Finde ich ein recht interessantes Ergebnis. Zeigt aber auch, dass es so exotische Sachen wie Website Migration gibt. Da gibt es irgendwo so ein Media-Wiki. Es gibt irgendwie einen Webserver mit Informationen, ein Intranet, und das möchte man jetzt in SharePoint haben. Kommt ehrlich gesagt zum Glück nicht so oft vor, weil die Migrationen sind noch mal ein ganz anderes Kaliber, als wenn wir Dokumente und Informationen, also Elemente, Kalendereinträge, Kontakte und sowas migrieren. Webseiten migrieren, ganz fies. Ich weiß nicht, ist zufällig jemand da, der ein MediaWiki migrieren müsste? Okay, seien Sie froh, Bilder sind keine Bilder, sondern sind eigentlich ja, HTML-Dateien, in denen dann das Bild nochmal drin ist. Das ist dann ganz toll, wenn man es migriert und dann sind lauter HTML-Dateien da statt Bilder. Heißen aber JPEG. Ja, Wissen ist Macht und Wissen ist auch wichtig. Und damit möchte ich im Prinzip die erste wichtige Stufe einleiten. Was ist denn Wissen eigentlich genau, wenn wir über Migration sprechen? Wir müssen Wissen über die Quellplattform haben, über die Inhalte. Und da wird es schon schwierig. Die Quelle, das ist ja ein IT-System. Die Mehrheit von uns ist wahrscheinlich auch in der IT. Dementsprechend fällt es uns noch leicht, mit der Quellplattform zurechtzukommen. Wenn SharePoint ist, umso einfacher. Bei den Inhalten, da wird es schon schwierig. Ich habe einen Kunden, die haben, keine Ahnung, bestimmt mehr als 1000 Fachabteilungen. Und jede Fachabteilung macht was anderes oder was ähnliches in SharePoint. Aber keine von den Fachabteilungen weiß, was die andere macht. Und solche Inhalte sollen dann migriert werden. Wenn man sich da keinen Überblick verschafft, was da eigentlich drin ist, wie da eigentlich mitgearbeitet wird, wie will man dann bestimmen, was man eigentlich tun muss, um zu migrieren? Also das ist ein wichtiger Punkt. Das geht dann auch so mit in die Benutzeranforderungen rein. Natürlich haben wir technische Anforderungen. URLs sollen vielleicht gleich bleiben. Da könnte eine Benutzeranforderung dahinter stecken, weil die sollen ja ihre Inhalte weiterfinden. Ganz klassisches Problem. Links werden ungültig durch die Migration. Gerade dann, wenn man von der SharePoint-fremden Quelle nach SharePoint migriert. Wenn das vorher im Dateisystem lag, dieser Link, dieser UNC-Pfad, der funktioniert halt nicht, um auf diesen Inhalt in SharePoint zuzugreifen. Ja, was tut man da? Gibt verschiedene Ansätze, aber über sowas muss man sich auch Gedanken machen. Dann, was die Benutzeranforderungen grundsätzlich angeht, die sind gewohnt, in einem bestimmten Schema, in einem bestimmten Verfahren damit zu arbeiten. Da habe ich auch ein Beispiel. Das ist vielleicht nicht ganz SharePoint-seitig, aber total praxisnah. Ein Kunde, 6000 Benutzer, beschweren sich darüber, Exchange ist so langsam. Dauert 10 Minuten, bis eine Mail ankommt. Wenn man dann guckt, was macht ihr denn damit? Ja, die sind so im Logistikbereich und haben da eben diverse Fuhren. Und für jede Fuhr werden dann die Frachtpapiere und so weiter in so eine E-Mail reingepackt und in Exchange Public Folder geschoben. Meine erste Frage war, warum macht man das nicht mit SharePoint? Ja, die sind das so gewohnt. Die machen das seit 15 Jahren so. Kennt ihr wahrscheinlich. Und da muss man einfach mit den Benutzern auch irgendwo zusammenarbeiten, um, ja, auch wenn es vielleicht mal weh tut, wenn man denen zeigen kann, was sie für Vorteile haben, wenn sie es anders machen. Das kostet Zeit, das kostet Arbeit. Aber ganz ehrlich, das muss nicht der IT-Admin machen. Da muss man sich jemanden holen, der das kann. Das kann ja auch im eigenen Unternehmen jemand sein. Und ich habe hier nochmal SharePoint aufgelistet als Wissen, das benötigt wird. Das könnte ja auch die Quelle sein. Aber in dem Fall ist vielleicht auch, hätte ich auch hinschreiben können, Zielplattform. Es ist nämlich wichtig, dass man sich nicht nur mit der Quelle auskennt, sondern auch mit dem Ziel. Ganz klassisches Problem. Eine Firma kauft die andere. Die eine hat Lotus Notes verwendet, die andere SharePoint. SharePoint gewinnt, Lotus Notes verschwindet, soll migriert werden. Lotus Notes brauchen wir nicht mehr, also brauchen wir auch niemanden mehr, der es administriert. Damit verschwindet dann auch das Wissen über Lotus Notes. Ja, und dann, wer soll das migrieren? Wer soll wissen, was da für Datentypen drin liegen? Wer soll wissen, wie damit gearbeitet wird, wie man es überhaupt bedient und konfiguriert? Das ist so ein wichtiges Thema. Und das ist oft ein Thema, dass sich dann oft einer nur mit dem Ziel oder nur mit der Quelle auskennt. Ist aber beides wichtig. Die Planung macht 80% von so einer Migration aus. Ich muss sagen, ich habe die Slides vor 3 Tagen nochmal überarbeitet, also leicht, kosmetisch eher, und habe mir die Frage gestellt, sollte ich es vielleicht auf 85% setzen? Es macht echt viel aus. Und es gibt ein super geniales Zitat, das ich an der Stelle gerne bringe. Das ist von Abraham Lincoln. Und der hat damals gesagt, keine Ahnung in welchem Jahr, der hat gesagt, wenn ich eine Axt habe und 8 Stunden Zeit, um einen Baum zu fällen, dann schärfe ich 6 Stunden lang die Axt, bevor ich anfange. Und so ist es auch mit der Migration. Ich habe schon erlebt, dass kopflos reingestürzt wurde. Wir wollen migrieren. Ja, dann nehmen wir irgendein Tool. Keiner kennt das Tool vorher. Das wird dann installiert. Dann wird irgendwie migriert. Ja, und dann klappt das natürlich nicht. Und dann fängt man wieder von vorne an. Deswegen wirklich viel Wert auf die Planung legen. Und die Planung ist auch mit zu so der Hauptteil, auf den ich hier überwiegend eingehe. Weil welches Tool man am Ende verwendet, das ist Technik. Das macht dann in der Schleife nichts anderes als immer wieder das Gleiche. Man muss es halt richtig konfigurieren, man muss wissen, was es tut, es muss funktionieren, ganz klar. Aber die Planung ist wichtig. Was gehört da rein? Realistisch sein, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen provokativ, das soll auch so sein, weil ich höre das jedes Mal oder fast jedes Mal. Ja, Sie wollen migrieren, okay. Haben Sie denn so einen zeitlichen Horizont schon im Auge? Ja, wir wollen das nächsten Monat am Wochenende machen. Okay, wie groß ist denn die Datenmenge? Ja, so Pi mal Daumen 10 Terabyte. Klappt nicht. Das weiß ich jetzt schon. Da muss ich nicht überlegen, da muss ich keinen Prescan fahren. Wenn so eine große Datenmenge übertragen werden soll, dann klappt das nicht an dem Wochenende. Dann kommt dann natürlich gleich als Gegenargument, ja, aber die User, die sollen ja nichts davon merken. Und ja, da muss man halt irgendwie eine Lösung dafür finden, dass sie es nicht so merken. Aber vielleicht sage ich das schon fast zu oft, aber irgendeinen Tod muss der User dann sterben. Und das kann man auch stückeln. Und dann wird eben Abteilung für Abteilung migriert oder Niederlassung für Niederlassung oder Projekt für Projekt. Wenn man genau hinschaut, dann findet man Möglichkeiten, so einen Datentopf zu zerstückeln in kleinere Teile. Und da sind wir nämlich wieder bei dem Thema, ich muss wissen, was das eigentlich für ein Inhalt ist. Die Anforderungen. Wenn ich nicht weiß, was am Ende rauskommen soll, dann kann ich natürlich auch nicht so wirklich erfolgreich migrieren. Klar, ich kann Glück haben. Aber ich glaube, da gewinnt man eher im Lotto oder wird vom Blitz getroffen, als dass dann nach einer Migration alle sagen, wow, super, genau so wollten wir es haben. Und keiner hat sich Gedanken gemacht, wie es eigentlich sein soll. Und diese Anforderungen sind eben nicht nur Anforderungen aus der IT, weil die sind meistens da. Da gibt es dann oft schöne Checklisten, es muss das können, es muss das können. Aber kein Mensch fragt im Business, was erwartet ihr denn eigentlich, wie das nach der Migration ist? Was glaubt ihr oder wie möchtet ihr denn eigentlich hinterher damit arbeiten? Und das ist in vielen Bereichen und anderen Themen schon oft angesprochen worden, dass historisch betrachtet früher die IT-Abteilungen diejenigen waren, die den Fortschritt angetrieben haben, die quasi entschieden haben, wir machen die Migration oder wir installieren eine Lösung, wir führen SharePoint ein. Und das wandelt sich, beziehungsweise es hat sich schon sehr stark gewandelt. Zwischenzeitlich ist es so, dass das Business, die Benutzer ankommen und sagen, ich habe da was gesehen, da gibt es irgendwie ein CRM, da gibt es einen SharePoint, da gibt es irgendwie eine bestimmte Lösung, die wollen wir haben. Also das dreht sich. Das heißt, heutzutage funktioniert es einfach nicht, wenn man sich diese Anforderungen auf technischer Ebene macht und dann an den Benutzern vorbeimigriert sozusagen. Teamarbeit, das geht in die Richtung, was ich vorhin meinte. Es wird dann gesagt, ja, du bist der IT-Admin oder der SharePoint-Admin oder ja, du musst das machen. Das wird nicht klappen. Wenn wir noch mal uns das Bild mit dem Eisberg in Erinnerung rufen, da war auch Governance mit Policies, Benutzer, Daten. Ich weiß nicht, aber es gibt viele IT-Menschen, die jetzt mit dem Business zwar reden und beide glauben sich zu verstehen, aber beide haben ein anderes Bild im Kopf. Und bei der Migration ist das ganz gefährlich. Das heißt, in dieses Team gehören auch Leute rein, die so ein bisschen die Schnittstelle bilden zwischen den Benutzern und der IT, damit die die Übersetzung machen können. Gleichzeitig sind auch diese, werden oft Power-User genannt, sind diese User diejenigen, auf die die Benutzer auch gerne hören. Die sind das bereits gewohnt, immer zu denen zu gehen und zu sagen, du, wie geht denn das dann nochmal in Excel oder wie funktioniert das mit Abwesenheitsnotiz in Outlook oder wie geht dieses und jenes in SharePoint? Und wenn dann diese Power-User zu den Benutzern sagen, hey, passt mal auf, die migrieren jetzt da in der IT-Abteilung, das sieht dann anders aus, aber das ist nicht schlimm, weil wir haben dadurch diese und jene Vorteile, dann ist das ein super Werkzeug für euch, um diese Migration ja, durchzuführen. In dem Team müssen noch mehr Leute sein. Jemand, der sich mit den Unternehmensrichtlinien gut auskennt und auch Entscheidungen treffen kann. Ganz toll ist dann, es wird migriert. Vorher war das irgendeine andere Datenquelle und dann sind plötzlich Daten in SharePoint verfügbar, die da eigentlich nicht rein dürfen. Weil der Schutzlevel einfach vielleicht von der Konfiguration nicht hoch genug ist. Oder noch schlimmer, weil man sich da mit den Benutzerberechtigungen vielleicht zu spendabel gegeben hat, und dann plötzlich Zugriff auf Dokumente möglich ist, was vorher eben nicht der Fall war. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, für Unternehmensrichtlinien. Und solche Regeln und Richtlinien müssen nicht nur im klassischen Sinne sein, da gehören auch Prozesse und Abläufe mit rein. Wie wird denn damit gearbeitet? Funktioniert das hinterher noch so? Müssen wir irgendwas anpassen? Zur Vorgehensweise. Es gibt so vier Bausteine, die ich dafür sinnvoll empfinde. Das ist erstmal die Analyse. Die Analyse ist letztendlich die Basis für alles, was man tut, für alle Entscheidungen. Wenn ich hier eine Anforderung habe, muss ich in der Analyse überprüfen, ob die Anforderung bestimmte Kriterien erfüllt oder erfüllen muss oder erfüllt werden. Die Kommunikation basierend auf der Analyse weiß ich, mit welchen Personen ich sprechen muss, um bestimmte Themen zu klären. Und die Vorbereitung und Tests ist quasi schon fast der Bogen zu dieser Analyse, weil ich in den Vorbereitungen mit kleinen Tests anfange. Ist zwar ganz toll, wenn ich da irgendwie 10 Terabyte durch mein Migrationstool, Noodle oder Datenbank-Upgrade mache, nur um dann irgendwie 2 Tage, 2 Wochen, 2 Monate später festzustellen, dass es nicht so ist, wie ich wollte, fange ich erstmal mit kleinen Datenmengen an. Kleine Prototypen, Piloten, das empfiehlt sich an der Stelle. Und da gehe ich genauer drauf ein jetzt. Zur Analyse, da habe ich hier so eine Matrix erstellt. Was, welcher Prüfpunkt auf Quelle und Ziel interessant ist, beziehungsweise zwingend erforderlich ist. Und die Konfiguration ist so ein Punkt, der ist auf beiden Seiten wichtig. Warum? Ich habe eine bestimmte Konfiguration in meiner Quelle. Mag das jetzt SharePoint sein, Live-Link, Lotus Notes, Dateisystem, egal. Ich habe irgendeine Form von Konfiguration. Und ich muss diese Konfiguration mit der Konfiguration der Zielumgebung vergleichen können. Wenn ich an meiner Quelle einen SharePoint Enterprise verwendet habe, der ausgiebig von den Enterprise-Features Gebrauch macht, und ich aber in einen SharePoint Foundation migriere, dann klappt das nicht. Das muss ich aber wissen. Dementsprechend gehört das in die Analyse der Konfiguration fürs Ziel mit rein. Das muss auch beschrieben werden. Es kann aber auch Einstellungen betreffen. Einstellungen in Listen, Features, Solutions natürlich auch. Dann der Inhalt. Der ist natürlich mehr auf der Quelle zu sehen, weil am Ziel hat man dann für gewöhnlich ja noch nicht so viel oder gar keinen Inhalt. Und da gibt es diverse Möglichkeiten, wie man da rangeht. Ich habe die Erfahrung gemacht, lieber zu viel an Analysedaten dieser Inhalte als zu wenig. Es heißt ja nicht, dass man sich wirklich, also ich habe jetzt kürzlich so einen Prescan-Report bekommen, der war 4 GB groß. Das war schon erstmal so, wo ich mir gedacht habe, hätte ich es lieber nicht entpackt, weil das einfach gepackt gerade mal irgendwie 200 MB groß war. Aber es ist eben nur Text und nach dem Entpacken 4 GB. Okay. Je mehr Migrationen man macht, desto mehr weiß man, wo man so drauf schaut. Dann schaut man erstmal so, ja, wo werden denn zum Beispiel, in dem Fall ging es um eine Migration von 2010 auf 2013. Wo werden denn die Meeting Workspaces verwendet? Gibt es nämlich in 2013 nicht mehr. Zumindest noch nicht mehr. Da muss man gucken, wer benutzt das denn in meiner alten Umgebung? Dann sind wir wieder bei der Kommunikation. Ich sollte den vielleicht darüber informieren, dass es das dann nicht mehr gibt. Und vielleicht eine Lösung mir überlegen, wie er dann damit umgehen kann. Installiert man da irgendwie eine Applikation dafür? Strickt man irgendwie was selber? Soll das irgendwie ganz anders machen? Da muss man einfach schauen. Und was man aber in diesem Inhaltsscan, der jetzt wirklich einfach nur ja, rohe Daten darstellt, auch noch überprüfen muss, sind die Prozesse. Und zwar in der Quelle und im Ziel, weil ich wissen muss, wie arbeiten die Leute jetzt damit? Das kann so ein einfacher Prozess sein wie, ja, ich lade mein PDF hoch in die Library, es wird ein Workflow angestoßen, es werden 3 Leute benachrichtigt, die müssen das dann genehmigen. Kann ich sicherstellen, dass dieser Workflow dann nämlich auch hinterher in der neuen Umgebung auch noch funktioniert? Gerade bei Workflows ist das auch so ein heikles Thema. Je nachdem, wie die gemacht sind, da sind dann hart verdrahtete URLs drinnen. Damit funktioniert dann die Auflösung zu der eigentlichen Liste nicht mehr. Dann gibt es Fehler. Solche Sachen kriegt man üblicherweise dann weniger über so einen Inhaltsscan raus. Man kriegt vielleicht irgendwo sein Ergebnis, da werden Workflows verwendet. Vielleicht auch, welche Art Workflow verwendet wird und wie viele davon. Aber was die tun, sagt das nicht. Und das kriegt man dann eher so raus, wenn man in die Prozesse reinschaut. Leistungstest, auch ein ganz tolles Thema. Das macht nämlich fast keiner. Regel Nummer 1: Die Umgebung, auf der wir einen Leistungstest machen, sollte möglichst genauso dimensioniert sein wie unsere Zielumgebung. Wenn sich die zu stark unterscheiden, sind meine Ergebnisse nicht wirklich tauglich, um zu berechnen, wie lange so eine Migration dauern wird. Also die technische Migration mit den Datenschaufeln. Wenn man sich dessen bewusst ist und sagt, gut, wir schlagen dann einfach einen Faktor 10 drauf und dann ist gut, dann ist es wegen mir auch okay. Aber das muss man berücksichtigen. Da gehören aber auch noch so andere Sachen dazu, wie die Leistungsfähigkeit der Quelle. Wie schnell kann die den Daten liefern? Ich habe das schon erlebt, dass von einem Exchange-Server die Public Folder nach SharePoint migriert werden sollten. Und dann war dieser Exchange-Server, also das ist jetzt ungelogen, der war verbunden über eine gebündelte ISDN-Leitung. Das heißt, wir haben den Test gemacht und haben erstmal gedacht, das Werkzeug wäre kaputt. Weil das hat ewig nichts gemacht. Gut, kein Softwarehersteller denkt heutzutage daran, dass er da irgendwie sagen muss, Moment, das dauert noch eine Stunde, bis hier das Erste passiert. Da geht erstmal jeder Softwarehersteller davon aus, dass das schnell geht. In dem Fall hat das einfach ewig gedauert. Ich glaube, ja, irgendwie ein paar Stunden. Und dann war was zu sehen. Und da haben wir gewusst, okay, das geht einfach langsam. Und dann haben wir überprüft, warum ist das eigentlich so langsam und kamen dann eben auf die ISDN-Geschichte. Die Lösung war dann letztendlich, wir machen einen Offline-Export und schicken es per Post und migrieren es dann. Das war dann viel schneller. Ja, genau. Oder das Paket in die falsche Packstation kommt. Ja, und damit einher geht auch die Stabilität wieder. Übrigens bezüglich Leistung, wenn wir nach SharePoint Online migrieren oder Office 365, wir könnten ja auch nach Exchange Online migrieren. Vorsicht, es gibt natürlich eine Drosselung der Bandbreite fürs Upload in die Cloud. Ist auch gut so. Sonst freut sich der eine, dass seine Migration schön schnell geht. Aber alle anderen denken sich ja, ist das kaputt? Also von daher ist ja gut, aber man muss das wissen und berücksichtigen. Es gibt inzwischen schon so Ansätze, dass man sagt, man lädt das nicht in Office 365 direkt hoch, sondern erstmal in eine virtuelle Instanz auf Azure, um es dann von Azure nach Office 365 zu übertragen. Weil da gibt es keine Drosselung. Und dann sind wir beim Thema Stabilität. Also das kann man meistens schon so ein bisschen einschätzen, ob man es wirklich prüfen muss oder nicht. Deswegen ist es optional. Wenn man da aber irgendwie so einen alten SharePoint 2007 Server hat und das ist dann vielleicht so eine Standalone-Maschine, wie gesagt, hat irgendwie der Praktikant aufgesetzt damals. Auf C ist nicht mehr viel frei und auf D sowieso nicht. Dann ist die Frage, schafft diese Maschine überhaupt die Migration? Und das kann man oder sollte man auch prüfen. Also so ein Stabilitätstest. Ich habe Systeme gesehen, die sind dann zusammengebrochen. Also am Anfang, so die ersten Minuten ging das noch und dann kam halt nur noch Fehlermeldungen. Weil das System nicht mehr in der Lage war, die geforderten Daten rauszugeben. Da ist dann oft der Ansatz, dass man sagt, Mensch, da müssen wir jetzt erstmal diese alte Farm auf eine gescheite Hardware bekommen oder virtuelle Umgebung, um dann von dort zu migrieren. Wobei, ein Szenario hatte ich auch, da ging das dann über einen Offline-Export, um dann die Daten auf der Zielumgebung hinein zu migrieren. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Punkt später noch drin habe, deswegen sage ich es gleich noch. Zum Thema Leistung, Stabilität, weil ich eben auch den Festplattenspeicherplatz angesprochen hatte. Wenn man sehr große Datenmengen migriert, gibt es ganz häufig das Problem, dass die Transaktionsprotokolle gigantisch werden. Weil die werden halt nur zurückgesetzt, wenn Backup stattfindet. Wenn man jetzt aber da irgendwie 10 Terabyte auf einmal migriert, dann wird es halt voll, bevor das Backup läuft. Und dann ist kein Platz mehr auf der Platte. Und das ist eine ziemlich unangenehme Situation, weil man da nicht so recht weiß, welche Transaktion hat es denn jetzt noch geschafft. Also das so ein wirklich wichtiger Punkt. Auf diesem Slide habe ich einfach mal die Details der Analyse nochmal aufgelistet. Da ist im Prinzip alles drauf, was ich gerade so angesprochen habe. Features ganz wichtig. Templates. Ich glaube, ich hatte gefragt, wer 2007 einsetzt, das war niemand mehr. Dementsprechend hat vermutlich auch keiner mehr die Fabulous 40 Templates im Einsatz. Das war so ein ja, Template des Grauens für die Migration, weil die gab es auf 2010 nicht. Dadurch, dass es die auf 2010 nicht gab, konnte man kein Upgrade machen. Man konnte aber auch nicht so wirklich gut eine Migration machen der Daten mit einem Tool, weil einfach das Template nicht vorhanden war. Da musste man sich dann weitere Tricks einfallen lassen. Berechtigung ist auch so ein Thema. Gerade bei Fremdplattformen, Dateisystemen, Livelink, Lotus Notes, da wird ganz oft, wenn nicht immer, der Wunsch geäußert, wir möchten die Berechtigungen mit migrieren. Die lassen sich dann auch oft nicht umstimmen. Erstmals. Oder erstmal. Wenn man dann aber die ersten Tests macht und dann festgestellt wird, wir tun da auch so ein bisschen restrukturieren, weil vorher, das war gar nicht so toll von der Organisation der Daten, wir wollen das jetzt anders haben, dann liegen die Daten jetzt woanders. Dann funktioniert es aber nicht mehr mit der Berechtigungsvererbung. Und das dann in der Migration zu berücksichtigen, ist wirklich chaotisch. Deswegen meine Empfehlung wäre, Berechtigungen migrieren, wenn möglich, lieber nicht. Das ist zwar mehr Aufwand, die dann zu setzen, aber man kann, oder die Sicherheit ist dann einfach höher, dass auch nur die Leute Zugriff auf Daten haben, für die das auch gedacht ist. Ich habe schon erlebt, dass dann im Rahmen einer Umstrukturierung Daten wo gelandet sind, wo andere Zugriff hatten, was sie vorher nicht sehen konnten. Das geht auch so in Richtung Sensibilität der Daten. Und das gilt übrigens nicht nur für die produktive Migration. Das gilt auch für Tests. Ich habe das schon erlebt, dass dann der ratlose Migrationsmitarbeiter, der die Daten nicht so genau kennt, eine Testmigration macht, sich irgendwas aussucht, das auf die Entwicklerkiste rüber migriert, um zu gucken, ob es ankommt. Und dann sind das irgendwie Gehaltsnachweise, Abmahnungen und solche Sachen. Und ich glaube, wir wissen alle, dass jetzt so eine Entwicklungsumgebung berechtigungstechnisch vielleicht nicht so hochsicher ist. Also auch da muss man aufpassen. Bei den Prozessen, da hatte ich alles genannt, das mit den erlaubten Orten zur Datenablage, wirklich, wirklich wichtig an der Stelle. Und ja, was die Leistung angeht, ist keiner übrig geblieben. Vielleicht zum Messen noch ein Punkt. Wenn man misst, wie schnell wird denn migriert? Der Testaufbau ist natürlich auch wichtig und den sollte man auch sorgfältig machen. Schönes Beispiel. Es wurde sorgfältig ein Test entwickelt, um die Migrationsleistung zu messen. Es wurde dann eben die Migration durchgeführt, also die Testmigration, und man kam zu dem Ergebnis, kann man bequem an einem Wochenende durchlaufen lassen. In der Realität war es dann so, dass an dem Wochenende, an dem die Migration dann durchgeführt werden sollte, also die produktive Migration, dass da nebenher eben noch diverse Backups gelaufen sind, die Netzwerkbandbreite gekostet haben und Systemleistung. Und damit hat der Migrationsvorgang irgendwas um die 30, 35% mehr Zeit benötigt. Zum Glück hat es noch gereicht für das Wochenende. Aber das wäre dann so ein Ding gewesen, wo man auf die Nase fallen kann, weil das dann länger dauert als geplant. Und warum war das der Fall? Die Kollegen hatten das natürlich unter der Woche ausprobiert. Zu den Anforderungen. Ja, typische Anforderungen sind eben, URLs sollen erhalten bleiben. Ist auch irgendwo nachvollziehbar. Ich meine, es gibt so viele Stellen, wo Bookmarks liegen. In E-Mails, in Dokumenten, in PDFs, in Handbüchern. Es gibt Leute, die schreiben sich Bookmarks auf den Zettel. Wir können nicht alle davon irgendwie verändern oder korrigieren. So die wirklich optimale Lösung, die möglichst nichts kostet und ganz schnell umgesetzt ist, habe ich leider nicht. Es ist aber wirklich ein Thema, über das man sich Gedanken machen muss, wie man dort im Unternehmen damit umgehen will. Eine Lösung, die ich ganz charmant finde, ist so ein kleiner Webservice, der einfach auf die alten URLs hört, funktioniert natürlich bei File-Shares jetzt nicht so, der auf die alten URLs hört und anhand einer Migrationsdatenbank einfach zuordnen kann und weiß, vorher lag das Dokument hier, das ist die URL, die der Benutzer anfragt, das liegt jetzt woanders. Und dann könnte man dem Benutzer eine Informationsseite anzeigen und sagen, lieber Benutzer, die URL hat sich geändert, wenn möglich, merkt ihr bitte jetzt die neue. Und dann kann man ihn auch weiterleiten. Das finde ich eine ganz schöne Idee, ist aber auch Aufwand. Also das ist jetzt nichts, das man irgendwie in ein paar Tagen zusammenbauen kann. Metadaten, gerade wenn man aus einer anderen Quelle kommt, Dateisystem zum Beispiel. Es gibt ja schöne Möglichkeiten, Metadaten auch in Dokumenten zu haben. Da wäre es ja auch schön, wenn man die in SharePoint benutzen kann. Das ist so eine typische Anforderung. Das geht auch. Also es gibt Werkzeuge, mit denen kann man aus, mein Lieblingsbeispiel sind Fotos, da gibt es EXIF-Daten, da ist dann das Objektiv drin, also die Bezeichnung des Objektivs ist da drin, Kameramodell, Belichtungszeit und solche Dinge. Und das wird dann migriert und anstatt, dass der Fotograf sich dann in dem File-Share irgendwie zwischen IMG 5718 und 19 entscheiden muss, kann er in SharePoint dann einfach mit Filtern arbeiten und sich Bilder schon mal vorfiltern und nur die sehen, die er will. Also das ist ein ganz schönes Szenario. Versionierung, das ist auch so ein Thema. Das überrascht fast jeden Kunden, weil keiner eine Vorstellung hat, wie schnell das viel Storage frisst. Auch hier Praxisbeispiel, Kunde will migrieren. Und lustigerweise, wir haben das eigentlich nur durch Zufall entdeckt. Es war nämlich so, dass in der Konfiguration der Quelle waren, glaube ich, 100 Megabyte erlaubt und im Ziel waren nur 20 Megabyte erlaubt. Erstmal nicht so schlimm, weil unsere Analyse, die wir gemacht hatten, hatte erstmal ergeben, dass wir keine Dokumente haben, die größer diese 20 Megabyte sind. Was aber nicht geprüft wurde, waren die Versionen. Und jetzt gab es bei der Migration Fehlermeldungen, weil die Versionen von einem bestimmten Dokument nicht vollständig migriert werden konnten. Und dieses Dokument war eine Excel-Liste, die wurde dynamisch generiert. Das war ein Protokoll mit x-tausend Zeilen. Und das war eben mal 10 Megabyte groß, mal 15, mal 25 mal 50 und die hatten sage und schreibe 280 Versionen in ihrem SharePoint. Weil Limitierung brauchen wir nicht, wir wollen alle. Ja, und dann hatten die so viele. Das hat 6,5 Gigabyte an Storage gekostet. Für nix. Der Witz ist eigentlich, dass dieses Excel-Sheet oder diesen Report, den hat sich kein Mensch angeschaut. Die wollten das halt da haben und das hat 6,5 Gigabyte Storage gefressen. Und da war dann die Entscheidung, wir lassen es weg für die Migration. Und das ist auch so ein Ding, da muss man einfach gucken, wollen wir überhaupt alle Versionen mitnehmen? Oder will man einfach sagen, bei 5 ist Schluss, bei 10 ist Schluss? Man muss differenzieren. Es gibt im SharePoint sicherlich auch Bereiche, die der Compliance unterliegen, wo man eine bestimmte Anzahl Versionen oder unbegrenzt Versionen aufbewahren muss. Aber da muss man einfach schauen. Da sind wir wieder auch beim Business, bei den Benutzern. Die wissen das nämlich. Ja, und Restrukturierung ist dann so die nächste Hauptanforderung, die so auftritt. Meistens hat man ja irgendwann mal mit SharePoint angefangen und nicht geplant, dass es so erfolgreich wird. Und dementsprechend ist die Struktur nicht so gut und das möchte man ändern. Und dementsprechend, also als Beispiel, man hat es vielleicht so organisiert gehabt, dass es nach Abteilungen gegliedert ist. Marketing, Vertrieb, Technik, Anwaltskanzlei, wie auch immer. Und dann stellt man fest, die arbeiten aber auch irgendwie miteinander und eigentlich arbeiten die alle gemeinsam an Projekten. Ist eigentlich total doof, das so zu trennen. Wir wollen das anders. Das ist eine Restrukturierung. Der Punkt, der ist mir so wichtig, dass der ein eigenes Leid bekommen hat. Ich weiß, es ist oft schwierig. Wenn man merkt, die Information kommt nicht an beim Benutzer oder auch andersrum, die Information vom Benutzer kommt bei einem selber nicht an, muss man einfach schauen, dass man jemanden bekommt, der den Part übernehmen kann. Ohne den Part wird es wirklich schwierig. Kommunikation. Ich glaube, nach meiner Session gibt es eine Session zum Thema Kommunikation in Projekten. Da setze ich mich auch mit rein. Ich glaube, das dürfte auch spannend werden. Kommunizieren kann man an mehreren Punkten. Man muss nicht zwingend bei all diesen vier Punkten kommunizieren. Das hängt vom Unternehmen ab, das hängt von den Mitarbeitern ab. Aber das sind ganz gute Gelegenheiten, um zu kommunizieren. Bei der Analyse kann man die Benutzer schon mal mit einbeziehen. Man kann Fragen stellen, Interviews machen. Es kann aber auch rein die Information sein, liebe Benutzer, wenn in den nächsten 3 Tagen irgendwie das System langsam reagiert, dann braucht ihr kein Support-Ticket aufmachen. Das ist dann so, weil wir fahren eine Analyse. Das freut die Kollegen im Support sicherlich, weil die müssen dann nicht zahlreiche Tickets beantworten mit, ja, wissen wir. Dann auch bei der Planung. Und meines Erachtens gehört bei der Planung und in dieses Migrationsteam eben Minimum einer mit dazu, der die Benutzer vertritt. Der weiß, was die Benutzer tun, der weiß, was die Benutzer wollen und der denen auch Informationen geben kann. Und das ist hier in der Planung drin. In der Planung kann auch mit drin stecken, die Benutzer darüber zu informieren, was auf sie zukommt. Wie wird es denn werden? Ja, und dann, ich meine, Informationen grundsätzlich, dass man vor der Migration sagt, wir migrieren und nach der Migration sagt, wir sind jetzt fertig. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Nicht zuletzt, um irgendwie eine Form der Validierung zu machen. Ich meine, das ist schön, wenn ich jetzt reinschaue als IT-Mensch und sehe, okay, ich hatte vorher 100 Dokumente, ich habe hinterher 100 Dokumente. Aber ob die Metadaten, ob die Funktionsweise noch so ist wie vorher, da tue ich mir schon schwerer. Das heißt, außerdem ist es wahnsinnig viel Arbeit, bei einem großen Projekt das alles alleine zu machen. Und damit kann man das ein bisschen streuen. Vorbereitung und Tests. Dann haben wir es auch schon bald geschafft. Ich weiß gar nicht, wie ich in der Zeit liege. Ja, gut. Vorbereitung und Tests. Ja, Benutzer einbeziehen. Schon wieder. Die Key-User identifizieren. Das macht man schon in der Vorbereitung des Ganzen. Also im Prinzip vor der Analyse bzw. während der Analyse schon. Wer sind denn meine Benutzer, die hier Wissen haben? Den Inhalt in logische Einheiten aufteilen, das ist ganz, ganz wichtig. In dem Moment, wo ich eine Big Bang Migration versuche, wo ich versuche, irgendwie diese 10 Terabyte auf einmal zu migrieren, habe ich das Problem, dass, wenn irgendwas nicht so klappt, wie es soll, ich immer diesen 10 Terabyte Batzen habe, wo ich nicht so genau weiß, wo muss ich da weitermachen. Ich vergleiche das gerne damit, stellen wir uns vor, wir haben so eine 10 Terabyte Datei und wir kopieren die übers Dateisystem oder übers Internet auf einen Server. Gut, ist vielleicht zu groß. 10 Gigabyte reicht auch schon. Fühlen wir uns alle eigentlich schon ein bisschen unwohl, oder? So eine große Datenmenge übers Internet. Wenn jetzt bei 9,89 Gigabyte eine Störung auftritt und der Upload-Vorgang abbricht, was muss ich da machen? Nochmal von vorne. Es sei denn, ich habe so tolle Techniken wie Resume. Okay, aber das mal außen vor, ja? Also ich muss das nochmal machen. Und die Idee, die damals schon zu Urzeiten sich ausgedacht wurde, ich stückel das in Diskettengröße, in CD-ROM-Größe, in DVD-Größe, die ist auch heute noch gut. Wenn ich nämlich sage, ich stückle meine 10 Gigabyte in 10 Pakete je 1 Gigabyte und übertrage die und beim 9. geht was schief, dann muss ich auch nur das 9. noch hochladen und das 10. Und so ähnlich ist es auch bei einer Migration. Natürlich sind das einzelne Dateien, einzelne Dokumente, unabhängig auch voneinander, in verschiedenen Bereichen in der SharePoint-Umgebung. Aber wenn ich die logische Struktur erkenne und sagen kann, diesen Bereich, der ist schön handlich, der ist 5 Gigabyte groß, dann kann ich den migrieren. Das geht in der endlichen Zeit auch zu Ende. Wenn das validiert wird, ist eben ein kleinerer Bereich zu validieren. Und wenn was schief geht, dann habe ich halt diesen kleineren Bereich, den ich nochmal migrieren muss. Ich erleichtere mir mit so einer Technik oder so einem Vorgehen ganz, ganz klar das Leben. Archivierung, das ist auch noch so ein Punkt. Muss überhaupt alles migriert werden? Klar, ja. Keiner schmeißt gerne was weg. Aber wenn man da wirklich dann mal sich dessen bewusst ist und über seinen Schatten springt oder es der Kunde schafft, über seinen Schatten zu springen und zu überlegen, brauche ich das wirklich? Oder lasse ich es dort vielleicht liegen? Gerade bei Dateisystemmigrationen, man möchte das Falsche loswerden. Aber man muss vielleicht nicht auch den Kantinenplan von 1989 noch mit migrieren. Das kann man sich sparen. Und das ist jetzt vielleicht ein extremes Beispiel, aber diese Analyse, dieses Bewusstsein muss man sich schaffen, zu prüfen, was kommt da überhaupt rüber. Lustig wird es dann auch, wenn Sachen migriert werden sollen, die überhaupt nichts in SharePoint zu suchen haben. In Live-Link-Umgebungen ist das ganz interessant. Da findet man immer irgendwie Batch-Dateien und Executables, wo man sich denkt, warum? Ist ja dort nicht direkt ausführbar. Sowas muss man auch nicht nach SharePoint migrieren. Mal nebenbei, dass es standardmäßig geblockt ist und bedeuten würde, wir müssen es explizit erlauben. Und wenn wir über die Migrationsstrategie sprechen, damit ist dann sowas gemeint wie, gerade wenn dann der Kunde sagt, ja, wir wollen aber, dass die Benutzer das nicht merken, ist ganz schwierig, weil nach der Migration werden sie merken, dass es anders ist. Also es ändert sich ja schon was. Also kann man die ja auch schon ein bisschen mitnehmen. Beliebt ist es eben, wenn man es schafft, die gesamte Datenmenge in kleine Teile zu zerlegen und die einzeln zu migrieren, dass auf die Art und Weise dieser negative Einfluss, dass Daten nicht verfügbar sind, Daten im Transit sind, nicht die Auswirkung haben. Wenn ich natürlich eine Big Bang Migration mache und sage, ja, die ganzen 10 Terra, die sollen jetzt hier 4 Wochen lang rüber migriert werden, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn die Benutzer sich beschweren, dass die 4 Wochen nicht arbeiten können. Wenn aber ein Projekt, das inaktiv ist, weil es schon abgeschlossen ist, wenn das 3 Tage braucht, migriert zu werden, das wird wahrscheinlich niemanden umbringen. Und da muss man einfach schauen, wie man hier die Strategie festlegt. Und da gehört natürlich auch die Validierung mit dazu. Das erlebe ich eigentlich immer, dass keiner an die Validierung denkt. Also es wird migriert und dann wird gehofft, das passt. Das Problem ist nur, wenn man nicht gleich ordentlich validiert und in 6 Monaten ein Benutzer klagt, dass da irgendwie was nicht stimmt, was macht man dann? Nochmal von vorne? Eher nicht. Zwischenzeitlich sind Daten geändert worden. Da wird man ganz unglücklich. Also von daher, Validierung ist wichtig. Die Strategie kann sein, man macht das technisch, man macht das stichprobenartig, man verteilt das auf die User und sagt, hey Leute, euer Projekt ist migriert, schaut doch mal, passt das noch alles? Ist eine Möglichkeit. Ja, bei den Tests, ganz wichtig, eigentlich ist alles wichtig, aber das ist auch wichtig, mit einfachen Tests beginnen. Ich sehe das so oft, dass ein Tool gekauft wird zum Migrieren. Und dieses Tool, das hat natürlich irgendwie gefühlt 300 Schalter. Und dann werden alle 300 Schalter der Reihe nach eingestellt, so wie man meint, dass es sein muss, damit die Migration so ist, wie man möchte. Und dann testet man die Migration, natürlich gleich mit einer riesigen Datenmenge, anstatt das erstmal mit 2 Megabyte auszuprobieren, und stellt dann fest, das Ergebnis ist nicht wie erwartet. Ja, und jetzt hat man ein Problem. Man hat 320 Schalter verstellt. Welcher Schalter ist denn jetzt schuld? Auch wenn es aufwendig klingt, man hat sehr viel mehr Spaß und Freude an der Migration, wenn man es so sagen kann, wenn man einfach anfängt und sagt, ich migriere jetzt einfach mal 2, 3 Dokumente, ohne was zu verändern. Dann weiß ich nämlich, klappt es überhaupt technisch schon mal. Vielleicht ist einfach nur irgendwo eine fehlende Berechtigung schuld und ich suche in meinen Einstellungen nach dem Fehler. Wenn das geklappt hat, dann nähere ich mich meinen Anforderungen an. Mache eine Einstellung, mache die Testmigration, schaue, wie verhält sich das. Das klingt jetzt nach viel Arbeit und nach viel Redundanz. Das Ergebnis ist aber, man lernt das Migrationswerkzeug auch kennen. Man weiß, wie es funktioniert und man ist in der Lage, auch vorauszuahnen, wie es sich verhalten wird. Also man lernt die Logik davon. Und das ist ganz wichtig, weil während der Migration werden noch die ganzen Sachen entdeckt, die einem in der Analyse und Vorbereitung nicht aufgeschlagen sind. Und wenn man dann nicht weiß, wo man welchen Schalter legen muss, dann wird es wieder schwierig. Deswegen, auch wenn es erstmal aufwendig klingt, so anfangen. Das habe ich schon genannt. Und die Testszenarien, die sollten natürlich sorgfältig ausgearbeitet werden, weil wenn man schlecht testet, dann ist auf das Ergebnis ja nichts zu geben. Dann kommen wir auch schon zur Zusammenfassung. Oh, cool. Ich habe mein Zusammenfassungsslide verloren. Zusammenfassung, eine Migration ist viel mehr als einfach nur Copy und Paste. Wir haben hier mit Daten zu tun, die wir migrieren, aber diese Daten haben weitere Metadaten mit dranhängen, die wichtig sind, die wir berücksichtigen müssen. Es gibt Leute, die mit diesen Daten arbeiten. Das müssen wir prüfen. Was machen die damit? Wir müssen das umsetzen. Wir müssen Quelle und Ziel miteinander vergleichen. Wir müssen beide Umgebungen auch kennen. Wir müssen wissen, wie die funktionieren. Also Beispiel Lotus Notes, da kann man ganz toll Dokumente einbetten in so ein Notes-Dokument. Wenn man nicht weiß, wie man das in SharePoint abbildet, wie will man es migrieren? Also wichtig. Die Migration bitte nicht von einer einzigen Person machen lassen, sondern von einem Team an Leuten, die in verschiedenen Themen Experte sind, die sich mit Unternehmensrichtlinien auskennen, die sich vielleicht mit dem Migrationswerkzeug auskennen, die sich mit der Quelle auskennen, die sich mit dem Ziel auskennen, wenn das ein anderes ist, die sich mit den Benutzern auskennen, in Anführungszeichen. Das sind alles wichtige Punkte und Personengruppen, die in so einem Team sein sollten. Ja, wer noch Fragen hat, jetzt ist es genau 3, würde ich sagen, wer Fragen hat, kommt vielleicht einfach dann zu mir vor, dann kann der Nächste schon mal aufbauen. Und ansonsten danke, dass Sie da waren und ich hoffe, es hilft Ihnen für zukünftige Migrationen und viel Spaß noch. Dankeschön.